Ja, Sophia Kennedy, live und in Farbe in Bremen. Wir hatten einmal das Vergnügen online. Mhm. Ich war zu Monsters und ich weiß gerade nicht mehr, ob es 21 oder 22 war. Also das Konzert in Freiburg war 22.
Genau,
im Oktober.
Genau.
Das Interview war wesentlich davor.
Genau, ich glaube, das Album kam ja auch 21, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Lange her.
Ja, dann doch leider. Ja, die Zeit vergeht so schnell.
Noch mitten in Corona, ne? Mhm. Ja, und wir reden heute so ein bisschen vor allem über das dritte Album, was ja auch schon wieder fast ein Jahr her ist.
Das ist heftig.
Im Mai letztes Jahr bei City Slang erschienen. Squeeze Me heißt es. Mhm. Drücke oder quetsche mich, wie auch immer, reden wir gleich drüber, über die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Und du hast, ich glaube, du hast selber über das Album gesagt, verglichen mit Monsters, dass es weniger eklektisch ist und mehr fokussiert. Und war das von dir eine Entscheidung, die du bewusst schon im Vorfeld getroffen hast, oder ist es beim Schreiben so passiert?
Ich kann das gar nicht alles so voneinander trennen. Ich glaube, ich hatte so, oder also ich arbeite ja gar nicht so nach so einem Konzept oder so, wo ich mir von vornherein irgendwie was überlege und dann das wie so abarbeite oder dass so ein roter Faden schon irgendwie da ist, sondern ich mache erstmal ins Blaue und dann gucke ich mal, was da irgendwie so passiert. Aber ich hatte, glaube ich, schon so unterbewusst auf jeden Fall ein bisschen Lust, gerade weil Monsters ja so ein totaler Mischwarenladen war, was auch toll war. Also, aber ja, ich hatte einfach irgendwie Lust, so ein bisschen, ein bisschen mehr so ein richtiges Album zu machen, in dem Sinne, dass es zusammengehört, also dass die Stücke irgendwie homogener sind und dass es so ein bisschen, wie du sagst, stringenter ist.
Vor allem dann auch thematisch, ne? Und hast du hinterher dann auch nochmal ganz viel so rausgeschmissen?
Nee, lustigerweise so überhaupt nicht. Ich hatte eher bei dem Album das Gefühl, dass es nie mehr Stücke wurden. Also es kreisten sich immer so wirklich lange Zeit leider so immer nur so um 5 Stücke. Und ich war wirklich so, was ist denn hier los? Warum geht es nicht weiter? Und ja, das passiert manchmal. Also bei Monsters hatte ich eher das Gefühl, dass so viel Möglichkeiten da waren und eigentlich, dass man das alles so einfangen musste irgendwie. Und bei Squeeze Me war es eher das Problem, dass es auch lange nicht vorwärts ging. So. Und dann, glaube ich, so im Ende 20, wann kam das? Warte mal, es kam
25
kam es, genau, Ende 24 so, oder in dem Sommer gab es dann plötzlich so einen Aufschwung und dann hatte man so ein paar Stücke, an die ich mich so festhalten konnte und dann ja, dann ging es irgendwie, flutscht es irgendwie plötzlich so. Aber ja, es war jetzt nicht so ein Riesentopf, den ich dann irgendwie, aus dem ich so schöpfen konnte.
Gibt es eigentlich eine Deadline vom Label?
Nee, also natürlich gibt es so ein bisschen so mal hier und da so ein paar Nachfragen, die man dann auch schon als so kleinen, als kleinen Druck, was auch gut ist, empfinden kann. Aber erstmal also keine strengen Vorgaben jetzt zeitlich oder so.
Ja, so die Überschrift des Ganzen ist ja die Macht und auch so ein Verhältnis Nähe-Distanz, in welchen Kontexten auch immer. Aber ja, welche Formen der Macht hattest du denn so im Sinn?
Oh, das ist ja so ein riesiger Begriff. Also ich glaube, so ähnlich, so abstrakt, wie er auch irgendwie ist, schwierig zu beantworten. Ich habe mir das auch gar nicht so vorgenommen. Es ist mir erst so hinterher so ein bisschen aufgefallen, dass viele, nicht alle, aber viele, viele Songs um so eine, ja, darum kreisen, in welchen Positionen man zueinander steht. Und das heißt jetzt nicht nur im zwischenmenschlichen Sinne oder in romantischen Beziehungen, sondern auch wie als Mensch. Und irgendwie, es gibt, das Album fängt ja an mit so einem sehr existenziellen Text, wo ich so ganz nah ranzoome an so eine Situation mit der schlafenden Mutter und der Position, wo man steht im Leben, die Konfrontation mit dem eigenen Tod, mit dem Tod der Menschen, die man liebt, mit Familie, mit der Beziehung zu den Familienmitgliedern, wie man aufwächst. Das steckt da für mich alles schon so drin und auch zum Beispiel sowas wie als ich so eine kindliche Frage stelle, wer ist eigentlich Gott und wer ist der Chef und wer ist der Chef von mir und meine Mutter ist ihr eigener Chef und dann dadurch bin ich mein eigener Chef und solche Geschichten stecken ja schon sozusagen im ersten Song drin. Und dann gibt's Feed Me, was ja so ein bisschen so ein bittersüßes Stück ist, wo es auf so eine ironische Art so auch auseinandergenommen wird. Und ich glaube auch natürlich irgendwo vielleicht unterbewusst mein Verhältnis zu der Musikindustrie, die ich ganz persönlich ja auch erlebe. Aber mir ist es halt auch wichtig, dass man so eine künstlerische Übersetzung für solche Dinge findet und nicht eins zu eins jetzt über das Musikbusiness referiert und was da ja natürlich irgendwie problematisch ist oder so. Aber eben, dass man es künstlerisch so formuliert, dass es irgendwie Bock bringt, das so zu hören und dass es irgendwie ein toller Text ist, aber auch natürlich von mir aus in eine bestimmte Richtung gedacht wurde. Man kann es natürlich aber auch auf andere Dinge beziehen und das ist mir dann auch immer wichtig, dass es nicht nur eine Sache bedeuten kann, sondern auch viele Dinge gleichzeitig.
Ja, und es ist ja eh total individuell.
Total, also du siehst vielleicht was ganz anderes darin.
Und ich sehe auch je nach Lebenssituation,
genau,
in der ich gerade bin, noch was ganz anderes.
Eben.
Oder Tagesverfassung.
Ja, genau, und das ist ja das Tolle.
Ja, diese Diskussion um Nähe und Distanz und dieses Stichwort der Nähe, Distanz ist ja, also gerade in Liebesbeziehungen natürlich ein Riesenthema. Mhm. Und das Album heißt Squeeze Me, also drück mich, aber es kann natürlich auch so ein bisschen ironisch gemeint sein. So, nee, drück mich lieber nicht, weil das ist mir dann zu eng.
Genau.
Und wo würdest du dich da so verorten jetzt in diesem Spektrum? Lieber symbiotisch oder lieber Einzelgängerin?
Ich finde beides ja. Ich finde beides hat ja wie so, hat ja seine Spannungsfelder irgendwie und Squeeze Me ist, fand ich in dem Zusammenhang einfach toll, weil es so, ich kenne das wirklich aus so einem comichaften Zusammenhang, als Kind hatte ich mal so ein Spielzeug, wo dann irgendwie was drauf stand, und wenn man da drauf drückt, dann springt da irgendwie so eine Figur raus oder so. Das hat ja auch was Gruseliges, andererseits ist es aber auch, hat es was mit Entertainment zu tun. Dann hat es was mit, was Niedliches, Liebevolles und aber eben auch das erdrückende oder zerquetschende Gefühl und irgendwie im Zusammenhang mit Musik, was man ja jetzt nicht pressen kann, aber ich fand das irgendwie so ein schönes Bild dafür, wie ich mich gerade so als Künstlerin so fühle, weil es ja natürlich immer auch damit zusammenhängt, dass man ja auch ein Produkt ist. Und das Spielen, Produkt zu sein, ist sowieso irgendwas, was mich interessiert und was auf einer künstlerischen Ebene man gut damit arbeiten kann, weil es ja auch was mit Distanz zu tun hat, dass man Distanz zu den Texten schafft, die ja kuratiert werden für eine bestimmte Situation. Es hat ja was Manipulatives auch. Ja, das sind so die Dinge, die. Es ist halt sehr assoziativ, aber genau, ja.
Ja, und jetzt nochmal so bezogen auf deine kreative Tätigkeit, auf deine Kunst, dein Musikmachen, jetzt gerade im Zusammenspiel mit Menze Rehns, mit dem ja du ja künstlerisch sehr eng zusammenarbeitest. Brauchst du da auch erstmal so eine Distanz? Und ein für dich sein, bevor der Blick von außen kommt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, ich weiß nicht genau, wie Leute, die in einer Band arbeiten, das ist ja keine klassische Bandsituation, in der wir sind, dass wir wirklich so ins Studio gehen und gemeinsam, also gibt's auch natürlich, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal so meinen Raum und auch dieses Gefühl, unbeobachtet zu sein, ist mir irgendwie wichtig. Das war mir schon immer wichtig, als heranwachsende Person, so dieses Gefühl, man sitzt so ein bisschen abgeschlossen, jenseits von der wirklichen Welt in seinem Zimmer, so ein bisschen das Gefühl und versucht erstmal überhaupt irgendwas einzufangen. Und das kann ich immer eigentlich so ganz gut, wenn ich das Gefühl habe, es sieht mir niemand dabei zu. Und dann, wenn ich dann irgendwie so genug Material irgendwie hab oder so, dann kommt Menze auch hinzu und ist ja eine Riesenbereicherung und kann auch, ich brauche natürlich aber auf der anderen Seite auch den Blick von außen. Also ist mir auch wichtig. Gerade als so weil die Gefahr natürlich auch besteht, dass man so eine Einzelkämpferin ist. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ich möchte gar nicht in so einem Solo-Kontext jetzt so verschwinden, sondern dass es natürlich irgendwie auch in Zusammenarbeit entsteht und dass es jemand gibt, der auch einen anderen Blick darauf hat und mit dem man dann das zusammen weiterentwickelt.
Ich glaube, du hast mal gesagt, so sinngemäß, dass du gerne Dinge auf den Kopf stellst, spielst mit Illusionen, mit Fake. Und auch dieses Authentische, so, also eher so anti-authentisch. Mhm. Warum? Und denkst du, dass man vielleicht dadurch dann doch eher an die Wahrheit herankommt, als wenn man zwanghaft versucht, authentisch zu sein?
Ja, ich glaube, was ich meine mit authentisch, ist eher das Persönliche. Also natürlich sind die Dinge, die ich mache, immer auf dem Grundboden des, was ich erlebe und was meine persönlichen Erfahrungen sind, die ganz privat in meinem Leben passieren. Und Dinge, die ich kritisiere, Dinge, die ich ankreide, Dinge, die mich wütend machen. Und diese ganzen Gefühle, wo es sich ja auch lohnt, Songs drüber zu schreiben. Aber ich bin halt interessiert daran, irgendwie so einen künstlerischen, etwas Künstlerisches daraus zu machen und dann und zu gucken, wie kann ich das kuratieren, wie kann ich das in einen Satz packen oder in eine Musik packen, die das Persönliche übersteigt, dass man eben nicht so belästigt wird von so persönlichen Befindlichkeitsgeschichten, sondern dass es wirklich zu einem künstlerischen Ausdruck kommt. Und das meine ich eher mit dem Anti-Authentischen. Und es ist natürlich auch diese filmische Ebene, dass man so eine Welt absichtlich skizziert, die übertrieben ist oder untertrieben ist, also zwei extreme Pole macht, weil es einfach für mich persönlich einfach unterhaltsam ist und weil ich das künstlerisch interessant finde oder interessanter als jetzt einfach aus meinem ganz normalen Leben zu berichten und das 1:1 abzubilden. Mhm. Und ich finde, dadurch können auch die anderen, denen man das ja schenkt, ist ja ein Geben und Nehmen oder so, dadurch überlässt man ja auch dem Menschen, für die man das ja macht. Man macht das ja nicht nur für sich selbst, sondern eben auch, um es auszustellen in die Welt, damit man auch auch ganz unterschiedliche Dinge darin sehen kann. So. Und die Wahrheit ist halt, jeder, also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man lügt oder ob man es fake darstellt. Es muss natürlich wahrhaftig sein, also die Art, wie man es performt, muss halt wahrhaftig sein. Man muss es ja natürlich ernst meinen, aber ich finde nur, weil man, weiß ich nicht, ja, kann ich irgendwie schwer auf den Punkt bringen. Ich finde, es ist nicht weniger die Wahrheit, wenn es stilisiert ist, mhm, oder so, mhm, bewusst. Mhm. Und das macht mir einfach Freude, so das so zu machen.
Das heißt, du bringst so das vermeintlich Authentische, das Innerste von dir nach außen, um es dann aber von außen nochmal nachträglich so ein bisschen zu kuratieren?
Ja.
Also, oder aufzubereiten?
Ich finde zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Song habe wie Runner, der ja im weitesten Sinne für mich auch irgendwas wie so neurotische Angstzustände beschreibt. Das ist ja ein Riesenthema, es betrifft viele Menschen und mich ganz persönlich auch. Also ich habe damit viel zu tun in meinem Leben. Und anstatt da jetzt einen Song darüber zu machen, wie ich in Therapie gehe und ich mein Leben nicht mehr klarkomme, versuche ich halt eine Story zu erzählen, wie ich mich in eine Fliege verwandle und wie ich dann versuche, durch die Gegend zu fliegen und in jemand anderes hineingucken zu können, wie macht der das denn? Und dann auch so ein klaustrophobisches Gefühl zu haben, ich komme aus meinen eigenen Wänden nicht raus. Und so eine so was Neurotisches auch zu beschreiben, gar nicht mal so zu romantisieren, obwohl es wahrscheinlich auch immer Hand in Hand geht, wenn man das so macht. Aber ja, warum denn nicht? Also das ist dann vielleicht auch so mein persönliches Humorverständnis oder so. Und so kommt man halt auch auf tolle Sätze, die einfach Bock bringen. Und das ist vielleicht auch das, was ich meine. Also ich habe dann einfach Spaß daran, solche Dinge ins Absurde zu ziehen und Bilder zu finden, die dem gerecht werden. So ein Gefühl von Rastlosigkeit und Angst und so.
Und meinst du schaffst es, wenn du es dann in solche Bilder umformulierst, dass du es dann im Nachhinein, dass du gewisse Fragen vielleicht für dich im Nachhinein dann auch besser beantworten kannst, als es wie so eine Selbsttherapie durch die Kunst oder durch das
Songwriting? Nee, irgendwie nicht. Also es hat noch nie irgendwie so einen Panikzustand gemeldet, sondern also da brauche ich dann auch meine andere YouTube-Meditation oder wie auch immer. ich glaube, aber was natürlich hilft, ist, sich eben in diese Rolle reinzubegeben, dass man auch abgibt und sagt, dann ist es jetzt sozusagen dieser Song und der ist so hoch, der ist so übertrieben stilisiert und verkünstelt und so, dass man darin ja auch eine Sicherheit findet. Also dann ist man die Person, die das sozusagen in dem Moment irgendwie diesen Wahn irgendwie vertritt. Und das ist, da fühle ich mich dann manchmal schon, denke ich manchmal so, ach, das ist schon ganz gut auf den Punkt getroffen, wie sich solche Dinge vielleicht anfühlen. So. Aber so, dass es mich jetzt therapiert oder so überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht so an Heilung dann durch Kunst so interessiert. Ich glaube, das mache ich dann doch lieber mit professioneller Hilfe beim Therapeuten.
Vielleicht meine ich auch weniger Heilung, sondern mehr einfach Erkenntnis.
Ja, oder so, genau.
Neue Sichtweisen auf die Dinge, auf die Problematik. Wollen wir noch über ein paar Songs reden?
Klar.
Jetzt war es ein bisschen die Metaebene und jetzt tauchen wir mal ein, so wirklich in die, auch in die Lyrics und so. Mhm. Du hast eben schon den Opener erwähnt, Nose for a Mountain, wo es auch um deine Mutter geht. Und nochmal, also vor allem mit der Brille der Machtverhältnisse vielleicht so drauf geschaut. Oder ich habe jetzt mal versucht, mit dieser Brille die Lyrics mir anzugucken. Und da dachte ich mir, ja klar, als Kind ist es noch alles so, es ist so völlig klar und einfach und auch richtig. Also es gibt ein klares Machtverhältnis, nämlich deine Eltern herrschen über dich. Und es ist aber auch gut so.
Ja.
Und du möchtest ja auch gedrückt werden. Und man wird, glaube ich, als Kind weniger leicht zerdrückt als vielleicht dann als erwachsene Person. Und dann also auch die Frage an die Mutter, gibt es Gott oder wer ist Gott? Und dann sagt sie, me. Mhm. Du meintest eben, sie ist ihre eigene Göttin. Aber ich habe es dann so verstanden, dass sie dein Gott quasi
ist. Ja, genau. Chefin. Und das ist dann auch der Witz. Also der Song ist natürlich sehr ernsthaft vorgetragen. Aber ich fand das eben so lustig, in den Zusammenhang zu setzen, dass ich frage, wer ist Gott? Und sie sagt, sie weiß es nicht. Und dann sage ich, ja, aber wer ist der Chef? Und sie sagt, ich. Und das ist natürlich, meine Mutter will von mir die Autorität aussprechen, die ja richtig ist. Mhm. Und sie aber als Frau auf der Welt, die ja nicht nur eine Mutter ist, spricht das auch laut vor sich aus. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant, weil es einerseits ja eine feministische Eroberung sein könnte, dass ich bin mein eigener Chef. Gleichzeitig ist sagt sie aber auch zu dir, ich bin dein Chef. So, und was auch toll ist, weil es ja die Mutter ist. Und das ist überhöht ja auch dann die Mutter. Mutter, die Mutter an sich ist ja auch ein total aufgeladener Begriff, wie der Chef und wie Gott auch. Mhm. Und ich finde es gut, dass man es so missverstehen kann, dass sie halt sagt, dass sie entweder zu mir sagt, du bist der Chef, oder sie sagt, ich bin der Chef. Also das ist natürlich auch einfach lustig, finde ich, in dem Zusammenhang. Mhm. Um so ein bisschen auch das finde ich da auch immer wichtig, dass man so die Balance hält zwischen so extremen, pathetischen, großen Fragen, die wir ja alle haben, so warum sind wir hier und was ist das Universum und sowas, und dann aber es auch wieder so runterzuholen in so lustigen, kleinen Begebenheiten.
In Imaginary Friend singst du stuck here with a version of you that's no longer real. Das ist für mich eine Projektion auf eine andere Person. Und die wiederum kann ja auch sehr viel Macht auf mich zurück ausüben. Also je höher ich die Projektion habe, desto mächtiger wird die Person. Wir haben es natürlich ganz klassisch bei so einer Schwärmerei oder Verliebtheit. Aber trotzdem ist die eigentlich, also du reflektierst es hier ja auch schon, die ist gar nicht wirklich real, diese Macht.
Genau. Also für mich ist es so interessant, weil ich den Song, der ja sehr heiter ist und cheesy geworden ist, was ich auch toll finde, aber eigentlich so noch so ein Nachhängsel von Monsters, wo es so nicht streng thematisch, aber wo es um den Tod meines Vaters irgendwie ging. Und ich versucht habe, das auf alle möglichen Arten und Weisen irgendwie zu durchleuchten. Und dieser Text bezieht sich immer noch auf so eine, eigentlich auch auf sowas, wie man so eine Person, die nicht mehr da ist, plötzlich, dass man so besessen wird von der Erinnerung und dann man seinen eigenen Geist auch manipuliert und dann jemand völlig Falschen vor sich sitzen hat plötzlich, weil irgendwann wird es ja nur noch wirklich wie ein imaginary friend und hat nichts mehr mit dem Eigentlichen so zu tun. Und interessant fand ich auch, als ich mit Timo Schierhorn, der das Video dazu gemacht hat, so gesprochen habe, dass es so lustig ist, weil wir darüber gesprochen haben, dass irgendwer gesagt hat, wenn man verliebt ist, sieht man überall nur Zeichen, so. Weil das ja auch fast ein wahnhafter Zustand ist, wenn man so in so einem, und so ähnlich ist es, wenn man in so einem Trauerzustand ist, dann sieht man auch überall nur Zeichen. Und man verliert irgendwie manchmal so, man hat Unwirklichkeitsgefühle. Und das ist auch mit in diesen Ängsten und in diesen neurotischen Zuständen auch so. Und Trauer und Liebe und so, das hat auch alles damit was zu tun. Und so ist die Textzeile, glaube ich, so ein bisschen gemeint, dass man auch die Macht zurückhaben will, dass man auch zum Beispiel sich erlaubt zu sagen, nur, also es heißt nicht, dass ich dich nicht mehr liebe, wenn ich sage, jetzt ist aber mal Schluss, ich bin ja noch hier auf der Welt, hier, ich muss ja hier das alles noch erledigen und kann nicht mehr in diesen Zwischenwelten leben. Und ich glaube, dieser Song ist eher so ein bisschen so eine, der nicht nur dieses Traurigsein und diese Schwere so durchleuchtet, sondern auch sagt, ich muss jetzt irgendwie wirklich auch raus aus diesem komischen Leben hier oben in der Luft und muss wieder irgendwie zurück auf die Erde. So, so ein bisschen das, ja.
Auch wenn es Spaß macht, ne?
Ja, genau, es macht total, also ja, eben, aber
ist vielleicht nicht so gesund.
Nee, genau, und das ist so ein bisschen so ist das so ein bisschen entstanden. Und ja.
Die erste Single-Auskopplung war Rodeo, oder?
Ja, genau, ja.
Der Rodeo, es geht eigentlich nicht darum, aber trotzdem, wenn ich jetzt die Assoziation des Rodeos weiterspinne, wärst du dann das Tier, das gezähmt und geritten werden muss?
Oder? Müsste man auch mal in irgendeiner Sitzung herausfinden.
Oder umgekehrt, möchtest du was zähmen? Zum Beispiel die Musikindustrie, das System, was auch immer.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Text ist ja auch so... Ich habe darüber nachgedacht, als das Album fertig war, dass ich versucht habe, die Texte möglichst logisch zu schreiben, was irgendwann genervt hat, weil es beim Schreiben ja nicht immer darum geht, Sinn zu ergeben. Und ich glaube, Rodeo ist so ein ganz gutes Beispiel, dass der Text irgendwie ja irgendwas Mystisches hat und keiner genau weiß, wer ist jetzt eigentlich dieses Rodeo-Wesen, ob das jetzt ein Tier ist oder ein Selbstgespräch ist oder und ich glaube, für mich ist es irgendwie bleibt es auf der Stelle, aber es geht trotzdem vorwärts und es ist, glaube ich, einfach wirklich so ein assoziatives Stück über, oder so ein komisches, nächtliches, albtraumhaftes Selbstgespräch. Und ich kann ja gar nicht beantworten, wer jetzt wer ist oder, aber ich glaube, man kann es vielleicht ganz gut fühlen, so. So würde ich das vielleicht beschreiben.
Und du wiederholst ja so mantramäßig diesen Slogan,
Are we heading to?
Ja, also wo führt das alles hin?
Ja,
wo
genau.
Aber eine Antwort hast du auch nicht drauf.
Nein, natürlich nicht.
Wir machen jetzt einen ganz kurzen Exkurs zu einer ganz frischen Single-Auskopplung, weil ich finde, das passt ganz gut auch zum eben System, Musikindustrie. Musik ist kein Krieg, auf Deutsch auch. Machst du ja nicht so oft, zumindest nicht auf deinen Alben. Musik ist kein Krieg, aber also was ist Musik im Idealfall, wenn sie kein Krieg ist?
Ich finde, eine psychedelische Erfahrung für mich ganz persönlich natürlich etwas, was, wir alle hören ja Musik und es kann ja, also es formt ja eine Haltung im Leben, die man haben kann und dass man im besten Falle Verbündete findet, mit denen man sich sozusagen zusammenstellt Und es ist einfach, ich finde, es ist einfach was extrem Menschliches, auch um es mal auf eine kitschige Art und Weise zu sagen. Und in dem Sinne natürlich politisch, weil Musik ja auch sehr viel bewegen kann, im positiven Sinne. So Popmusik ist irgendwie auch dafür da, um, weiß ich nicht, es fängt ja im Teenager-Alter an, wo wir alle uns emanzipieren von unserem Elternhaus und uns neu in der Welt zurechtfinden müssen. Und ich glaube schon, dass man dadurch ziemlich viel Widerstand erfahren kann und man kann sich eine Meinung bilden, man kann sich eine politische Meinung bilden, man kann sich zusammentun und dadurch herausfinden, wo man so steht. Und das ist das Tolle und das ist...
Und du würdest sagen, Musik ist so ein Vehikel auch dafür?
Finde ich schon. Ich finde, wie auch klar ist, dass die Musik natürlich nicht die Welt verändern wird und nicht die Welt verändern kann, aber ohne Kunst und Kultur werden wir ja nur irgendwie... Zombies. Leere, genau, Zombies. Ja, ja. Und Musik ist kein Krieg ist natürlich ein bewusst sehr einfach gehaltener, plakativer Titel, der mir einfach irgendwie so in so einer, so ein bisschen aus so einem Zorn heraus, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen trotzig aus mir so rauskam. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich das irgendwie so sagen kann, ob ich das so machen kann, ob das vielleicht zu pathetisch ist. Und Krieg ist natürlich gerade jetzt in diesen Zeiten ein riesiges Wort. Und hab's dann doch irgendwie gemacht.
Mhm. Ja, es gab ja halt auch viel Kritik eben an diesen Streaming-Diensten, völlig zu Recht. Aber du wolltest davon auch nochmal da ein bisschen wegrücken, sagen, ja, okay, schön und gut, ist alles schlimm, aber trotzdem sollten wir uns rückbesinnen darauf, was Musik eigentlich ist und ja, es nicht eben, nur darum geht, werde ich damit reich oder nicht,
sondern
ich mache es für die Kunst.
Genau, ja. Und das ist natürlich sehr pathetisch gehalten, bewusst, weil ich finde, so ein Song, der so groß aufgeladen ist, damit spiele ich ja auch. Und ich dachte auch, da muss man es mal so, da macht man eine richtige Komposition und dann muss das riesig und pathetisch und die ganzen Gefühle und so. Und das habe ich sozusagen ganz bewusst da reingelegt. Und ich finde, es ist einfach so eine Psyche, ohne dass es zu in dem Sinne nur Kritik ist, sondern einfach auch so musikalisch hat es ja einfach eine psychedelische Ebene, die ich ja versuche auch zu skizzieren. Und einfach eine Erinnerung daran, dass Musik nicht immer nur darum gehen muss, ob man irgendwelche Hallen vollkriegt und ob man irgendwelche Tickets verkauft und ob man irgendwie, wer sich jetzt wo das Geld in die Taschen stopft und wer jetzt Erfolg hat und wer keinen Erfolg hat und so. So ein pathetisches Gefühl.
Auf jeden Fall möchte ich noch über mein persönliches Lieblingsstück sprechen. Und ich glaube, es ist auch das Herzstück, Feed Me, oder? Sozusagen. Und es trifft ja auch so diese ganze Thematik so auf den Punkt. Also da geht es auch um Abhängigkeit, aber dann die Entwicklung hin zur Emanzipation. Ich finde auch, dass das musikalisch deutlich wird. Da findet so eine Modulation in der Tonart statt, also eine neue Ebene. Aber am Ende dreht sich es dann, und es dreht sich dann auch nochmal um, dass die andere Person, von der ich vielleicht eigentlich abhängig war, oder das System, von mir abhängig ist.
Genau,
ja. Und das ist ja, also das ist vielleicht dann auch so die Antwort auf die Frage, ne? Das ist halt ein ewiger Kreislauf.
Auf jeden Fall, klar. Und wir sind ja alle voneinander abhängig. Das ist ja nicht nur, abhängig ist natürlich ein sehr negativ besetztes Wort, was ich auch so empfinde, dass es negativ ist, aber wir brauchen uns ja auch. Also kein Mensch kann alleine auf dieser Welt leben. Also wir sehen natürlich, dass die Welt jetzt gerade von irgendwelchen 5 Milliardären gerne so gehalten wird. Aber dem ist nicht so. Und ist natürlich, das ist jetzt natürlich die riesige Antwort auf irgendwie sowas, aber, oder was heißt Antwort, aber ein riesiger Gedanke. Aber Feed Me, das Stück, es fängt ja viel kleiner an. Und es ist musikalisch so bewusst naiv und so ein bisschen, hat ja so eine süßliche oder eine liebliche Kindermelodie. Und der Text ist sozusagen subtil, auch so ein bisschen, er hat so einen leichten Seitenhieb, der auf eine sarkastische Art und Weise so ein Machtverhältnis irgendwie, finde ich, ganz gut beschreibt. Und aber natürlich auch über den Dingen steht, so ein bisschen, die Person, finde ich. ist ja, ich finde, die Person, die sozusagen das singt, ist ja in dem Moment reflektierter, als sie tut. Also sie, so. Und das finde ich immer auch ein bisschen spannend, dass man den Text manchmal so ein bisschen dümmer hält, als er eigentlich ist. Und also als man das eigentlich so. Und genau. Und Feed Me war auch das eines der Stücke, die dann irgendwie natürlich jetzt nicht rumschreien, weil das ja auch ein zärtlicheres, ruhigeres Stück ist, aber irgendwie war das auch mit dem Titel zusammen, da kommt ja auch das Squeeze Me drin vor und so. Und da war es auch klar, dass wir das so ein bisschen darum irgendwie bauen wollen, so das Album.
Und danach kommen dann bloß noch zwei Lieder, Awkward, genau. 21 und Hot Match. Hot, yeah. Match ist eigentlich nochmal so ein Paukenschlag, genau. Am Ende, und ich finde es ganz spannend, weil eigentlich Awkward 21 könnte ein perfektes Abspannlied sein, ja, nach so einem Happy-End-Film. Ja. Warum, ja, dann am Ende nochmal so?
Ja, ich dachte, irgendwie braucht man nochmal so einen Aufschwung. Also ja. Jetzt hat man irgendwie, jetzt ist man so versöhnlich aus dem Ganzen rausgekommen, und ich hatte irgendwie das Gefühl, man muss am Ende aber auch nochmal ganz unverhofft einen völlig anderen Weg nochmal ein. Also dass man nochmal mit dem Motorrad irgendwie, weiß ich nicht, durch den Wald fährt. Also dass die Neurose dann doch am Ende des Ganzen steht. Finde ich einfach interessanter als ein versöhnliches Ende.
Oder es geht halt alles nochmal von vorne los.
Okay, man weiß es nicht. Man weiß
könnte
es
auch
nicht.
Ein super Opener sein, vielleicht dann der Opener fürs
genau.
nächste für
das folgende, genau.
Könntest du dir eigentlich vorstellen, mal ein Album auf Deutsch zu singen?
Ja, ich bin da ja gerade so ein bisschen dran, oder ich probiere das gerade einfach so für mich zum Spaß so ein bisschen aus. Für mich ist es, macht jetzt einfach gerade nur Freude, und das ist ja irgendwie das Tolle. Für mich ist es einfach wie so eine neue. Da habe ich noch nicht so richtig so einen Druck drin. Da für mich ist es auch noch ein bisschen so ein Neuland. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Was ist interessant, was ist irgendwie nicht so interessant und so. Werden wir irgendwie, glaube ich, noch sehen. Mal okay. gucken.
Gibt es schon Pläne für neue Veröffentlichungen?
Nee, also die Single kam ja jetzt gerade raus, und mal gucken. Da kann ich irgendwie auch noch gar nicht wirklich was zu sagen. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal mein Pulver verschossen. Okay. Aber da kommt ja noch was. Aber
du wirst dich wahrscheinlich total oft mit so Vergleichen rumschlagen müssen. Weiß nicht, Hildegard
Knef. Ach so, ja gut, aber so, damit muss man leben, wenn man das ja so plakativ macht. Das war ja irgendwie klar. Also genau, würde ich jetzt auch nicht bei jedem Stück so machen, aber ich fand, für das Stück hatte ich mir halt vorgestellt, es müsste eigentlich so ein bisschen so die Schwester von Hildegard Knef sein, die nicht ganz ein Weltstar geworden ist, sonst irgendwie aber so gut gelaunt in einer Bar arbeitet und irgendwie die Leute einlädt und so ein schräger Vogel ist. Und so hatte ich mir das irgendwie gedacht. Okay. Ja.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend beim Konzert und auch bei der weiteren Tour. Und in Basel seid ihr auch noch, das ist vor allem für die FreiburgerInnen spannend.
Ja, genau.
Ja, am 10. April, genau. In der Kaserne.
Ja, freuen wir uns schon.
Vielen Dank, Sophia Kennedy.
Vielen Dank. Ich danke auch.